Hallo, liebe Mosaikkirche. Ich muss gestehen, ich stehe heute Morgen hier mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir trotz dieses Wetters zusammen Gottesdienst feiern können. Es ist total witzig, euch hier. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe vor so einem riesen Bildschirm und sehe euch alle. Das ist sehr, sehr schön. Ich sehe euch beim Frühstücken oder auf eurer Couch. Und auf der anderen Seite geht mir echt die Pumpe, weil ich jetzt eigentlich lieber auf so einer Couch sitzen würde und jemand anderem beim Predigen zuhören würde, denn es geht heute Morgen um Kirche. Und das wäre an sich okay. Ich habe schon viel Erfahrung mit Kirche gemacht. Ich könnte viele Geschichten über Kirchen erzählen, schöne Geschichten, traurige Geschichten, viele skurrile Geschichten, Geschichten zum Kopfschütteln oder einfach witzige Geschichten. Aber es geht heute Morgen eben nicht um meine Geschichten, es geht auch nicht um meine Erfahrungen, um meine Verletzungen oder meine Enttäuschungen, es geht auch nicht um meine Vorstellungen, es geht darum, was Jesus in Kirche sieht. Und das ist für mich echt krass herausfordernd und dieser Text und diese Predigt hat mir einiges abverlangt. Hat mir echt viel Stress gemacht. Ich wurde mit ganz viel wieder so konfrontiert aus meiner Geschichte. Und deswegen hoffe ich und bete ich, dass Gott heute Morgen meine Worte, so die Worte von einem Zweifler benutzt, um zu uns zu sprechen. Die Predigtreihe, in der wir uns befinden, das hat Jana gerade schon gesagt, heißt Kirche, wie wir werden, was wir sind. Und dieser Titel macht eigentlich schon total gut deutlich, in welcher Spannung wir uns befinden. Wir sind schon was und müssen es trotzdem noch werden. So diese Spannung zwischen schon und noch nicht. Von diesem Himmelreich, in dem wir in den letzten zwei Wochen gehört haben, von dieser neuen Realität, dieser neuen Wirklichkeit, die mit Jesus auf diese Erde gekommen ist, die wir schon erleben dürfen, die aber eigentlich nur ein Vorgeschmack ist auf das, was über dieses irdische Leben hinaus auf uns wartet. Und von diesem Himmelreich und dieser neuen Wirklichkeit spricht Jesus in seiner berühmten Bergpredigt, in der wir uns auch gerade in dieser Predigtreihe befinden. Und er spricht hier konkret zu seinen Jüngern, zu seinem engsten Kreis, seinen engsten Vertrauten, die 12, die später Kirche gründen werden und von den Leuten um sie herum Christen genannt werden. Er spricht zu seiner Kirche in Spe. Er spricht sozusagen eigentlich auch damit zu uns. Und vielleicht bist du zum ersten Mal dabei und sagst, ja gut, wenn jetzt Kirche gemeint ist, dann fühle ich mich ehrlich gesagt nicht angesprochen. Dann bist du trotzdem herzlich willkommen und ich bin umso gespannter und interessierter, was dieser Text mit dir macht. Und dieser Text, der kommt mit so zwei merkwürdigen Metaphern daher. Und nach diesen Metaphern habe ich auch diese Predigt benannt, Kirche vom Salz und Licht sein. Denn Jesus sitzt also jetzt da mit seinen Jüngern und er sagt ihnen, ihr seid das Salz dieser Erde, ihr seid das Licht dieser Welt. Und das ist mein erster Punkt, Salz und Licht. Und er haut an dieser Stelle nicht einfach nur diese zwei Metaphern raus, sondern er gibt uns ein Vorzeichen mit, was entscheidend dafür sein wird, wie wir all das Folgende jetzt aufnehmen werden. Und dieses Vorzeichen ist das Wort seid. Er sagt nicht, ihr solltet, ihr müsstet, ihr könntet, wenn ihr euch nur genügend anstrengt. Er sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Dieser Text ist also kein Appell, dieser Text ist kein Vorwurf, dieser Text ist kein verbaler Seitenhieb, der hier jetzt kommt, sondern es ist ein Zuspruch und eine Zusage. Es ist was, was wir niemals von uns selbst behaupten können. Es ist was, was uns nur zugesprochen werden kann, was uns nur von Jesus zugesprochen werden kann. Und es ist keine leere Zusage. Ich habe so überlegt, so wie wenn mein Vater früher bei dem Versuch, mir Physik oder Mathe beizubringen, gesagt hätte, Tobi, du bist der Albert Einstein unserer Familie. So, Das Ding ist, es stimmt einfach nicht. Ich habe ein ganz großes Problem mit Zahlen. Jesus macht uns diese Zusage, weil es für ihn eine Tatsache ist. Weil es dieser neuen Realität entspricht. Aber was hat es jetzt mit diesem Salz auf sich? Was ist bei den Jüngern mitgeschwungen, als sie das Wort Salz gehört haben? Was macht Salz so besonders und was sagt Jesus damit über Kirche? Jesus macht als allererstes mal den Wert von Kirche deutlich. Denn Salz war und ist ein lebensnotwendiges Mittel. Salz ist notwendig für das Leben. Wenn ich richtig informiert bin, und Leute, ich habe hart prokrastiniert, ich habe mal locker 2 Tage mich nur in das Thema Salz reingelesen, nur um nicht mit der Predigt anfangen zu müssen. Das heißt, ich weiß jetzt gefühlt alles über Salz. Ich konnte mich alles fragen, ich weiß alles. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben wir in uns einen Salzgehalt von circa 200 Gramm. Und den können wir zum Beispiel auch in unseren Tränen schmecken. Und ohne diesen Salzgehalt könnten unsere Zellen und unsere Organe nicht überleben. Salz ist lebensnotwendig. Salz wurde lange als das weiße Gold bezeichnet. Im Römischen Reich wurde das Salz sogar versteuert und den Beamten und Soldaten als Geld, ja, sozusagen geldwerten Vorteil ausgezahlt. Also die haben dann sozusagen keinen Firmenwagen oder ein Firmenpferd bekommen, sondern einfach einen Eimer Salz. So, Salz ist einfach super wertvoll. Und Jesus sagt seinen Jüngern zunächst mal, wie wichtig und kostbar die Kirche für diese Erde ist. Wie wichtig Kirche für die Menschheit ist. Und er sagt, diese Welt braucht Kirche. Außerdem war klar, dass Salz ein Geschmacksverstärker ist. Salz ist aus unserer Nahrung nicht wegzudenken. Fast jedes Lebensmittel enthält Salz und viele Lebensmittel hätten ohne Salz auch wirklich nur kaum Geschmack. Wenn Salz ein Lebensmittel durchdringt, dann stellt es raus, nach was es schmeckt. Dann stellt es raus, was es ist, wie es ist, was es auszeichnet, als was es gedacht war und betont so den in sich angelegten Geschmack. Es betont den Wert eines Lebensmittels. Und Salz macht einen Unterschied. Ich muss an dieser Stelle immer an meinen Opa denken. Als meine Großeltern noch gelebt haben, es gab immer so richtig deftiges, gut bürgerliches Essen und es war klar, dass es vor jedem Mittagessen auch diese obligatorische Suppe gab. Ich weiß nicht, bei welchen Omas und Opas das hier auch so ist. Und mein Opa hatte diese Angewohnheit, in jede dieser Suppen dieses schwarze Maggi-Zeug reinzukippen. Also wo man sich fragt, so, warum gibt es das überhaupt und warum essen das Leute? Fragt mich nicht, warum und fragt mich nicht, wann, aber irgendwann hat sich eingebürgert, dass immer, wenn wir als Enkeln bei meinen Großeltern waren, jeder Enkel einmal so machen durfte in die Suppe von meinem Opa. Und diese Suppe, die war wirklich danach, also ich weiß nicht, wir sind glaube ich so 6, 7, 8 Enkel und Enkelinnen und jeder durfte einmal kräftig da reinschütten. Diese Suppe war komplett schwarz, aber weil mein Opa einfach so lieb war und nie Nein sagen konnte, der hat die einfach eiskalt gegessen. Und ich frage mich tatsächlich bis heute noch, ob der Löffel einfach auf dieser Suppe geschwommen wäre. Salz macht einen Unterschied. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid ein Geschmacksverstärker in dieser Welt. Kirche hat Einfluss in dieser Welt. Kirche macht einen Unterschied in dieser Welt. Da, wo Kirche gelebt wird, verändert sich die Wahrnehmung von Dingen. Da, wo Kirche gelebt wird, verändert sich die Perspektive auf das Leben. Denn da, wo Kirche gelebt wird, bekommt diese neue Wirklichkeit, bekommt der Wille Gottes, bekommt das Wesen Gottes Gestalt. Und wahrscheinlich hast du gerade völlig berechtigt diese Frage, wie, in deinem Kopf. Wie um alles in der Welt machen wir als Geschmacksverstärker diesen Unterschied? Und ich glaube, allein über dieses Wie könnte man wahrscheinlich alleine 10 Predigten halten, weil die ganze Bergpredigt ist eigentlich voll von diesem Wie. Von Handlungen und Worten von Jesus darüber, wie Kirche Salz ist. Nur mal ein Beispiel. Jesus spricht mit seinen Jüngern über Liebe. Und er spricht nicht nur über Liebe, sondern er kippt ordentlich Salz drauf. Er sagt nicht nur, liebe deinen Nächsten, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten, auch wenn es dein Feind ist. Und das in einer Gesellschaft, in der wir uns mehr und mehr auseinandersortieren, in einer Gesellschaft, wo wir uns mehr und mehr in homogene Gruppen aufspalten, so dem Lebensentwurf, der Weltanschauung entsprechend oder eben dem, für das wir stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt. Ich bin durch meinen Job als Musiker viel auf Social Media unterwegs, viel zu viel. Und finde das krass, was man da erlebt. Und ich würde Brené Brown absolut recht geben, wenn sie sagt, wir haben uns voneinander abgewandt und uns der Wut und den Vorwürfen zugewendet. Anstatt uns zusammenzutun, schreien wir uns aus immer größerer Entfernung gegenseitig an. Statt neue, wilde Ideen in diese Welt zu bringen, die alles verändern könnten, sitzen wir in unseren Bunkern und nur in unseren Echokammern werden wir laut. In einer Gesellschaft, in der Liebe eine Inflation erlebt hat, in der wir alles und nichts lieben und vor allem nur, solange es uns gut tut. In dieser Zeit sollen wir dieses Licht sein. Da sollen wir dieses Salz sein. Am Salz sind wir ja noch. Kirche sind die, die selbst die Personen respektvoll behandeln, die ihnen nichts gönnen. Kirche sind die, die selbst denen helfen würden, von denen sie selbst links liegen gelassen würden. Kirche sind die, die selbst an denen Interesse haben, von denen sie selbst verachtet werden. Da, wo Kirche gelebt wird, wird das liebende und das barmherzige Wesen Gottes sichtbar. Und Leute, es ist für mich so unfassbar herausfordernd und irgendwie unvorstellbar. Weil, wisst ihr, ich muss nicht lange überlegen, bis mir jemand einfällt, der mir das Leben schwer macht. Ich muss nicht lange überlegen, bis mir diese Person einfällt, die sich zum Ziel gesetzt hat, mir zu schaden. Und ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber das fordert mich echt heraus. Und an diesem Punkt merke ich so, wie? Wie soll das gehen? Und ich glaube, Jesus verlangt ja auch nicht, dass wir uns bewusst irgendwie Dingen oder Personen aussetzen, die uns schaden. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wie verarbeiten wir das und wie gehen wir damit um, wenn es uns widerfährt. Und das ist wirklich krass herausfordernd. Da, wo Kirche gelebt wird, wird das liebende und barmherzige Wesen Gottes sichtbar. Was ist noch mitgeschwungen, als die Jünger das Wort Salz gehört haben? Salz war ein unfassbar wichtiges Konservierungsmittel. Salz ist auch noch heute ein beliebtes Mittel. Wir kennen das so aus den konservierten Dingen, um Nahrung haltbar zu machen. Und das Salz schützt Lebensmittel, indem es vor Bakterien schützt. So dieses Salz entzieht diesen Bakterienzellen das Wasser und die sind somit nicht mehr überlebensfähig. Und schon zur Zeit des Alten Testamentes hatte man diese Vorstellung, dass Salz eine lebenserhaltende, dauerverleihende und bewahrende Kraft hat. Die Bibel spricht davon, dass Neugeborene mit Salz abgerieben wurden, dass ungesundes Wasser mit Salz gesund gemacht wurde. Und ihr merkt schon, ja, ich werde irgendwann dieser weirde Onkel auf den Familienfeiern, der zu jeder Gelegenheit irgendwas über Salz erzählen wird. Ich komme mir selbst gerade ein bisschen nerdy vor. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid dieses Salz, ihr seid das Salz der Erde. Man könnte sagen, ihr seid der Konservierungsstoff dieser Welt. Und auch hier hat die Bergpredigt wieder einige Beispiele für uns. Jesus spricht über Beziehungen, er spricht über gesunde Beziehungen, wie Kirche gesunde Beziehungen führen kann. Er spricht darüber, wie Kirche Beziehungen bewahrt. Er spricht darüber, was Treue für Kirche bedeutet. Er spricht über Emotionen wie Zorn, wie Kirche mit Konflikten umgeht und mit diesem Gefühl, sich rächen zu wollen und von der Kraft ertragen zu können und nicht um jeden Preis auf sein Recht beharren zu müssen. Und ich habe gesagt, Salz erhält, indem es den Bakterienzellen das Wasser entzieht. Es erhält, indem es vor Bakterien schützt, indem es schädlichen Dingen die Wirkung entzieht. Und somit desinfiziert und reinigt Salz auch. Ich glaube, jeder, der mal mit einer Wunde in Salzwasser gegangen ist, der kann bestätigen, Salz geht dahin, wo es weh tut. Salz dringt an die unangenehmen Stellen vor. Und ich glaube, das ist für uns, wenn wir das mit Salz vergleichen, auch wieder sehr herausfordernd. In der Gesellschaft, die so individualistisch ist, in der sich alles nur für mich gut und richtig anfühlen muss. In einer Gesellschaft, wo ich lieber den anderen ins offene Messer laufen lassen würde, als ihm ins Leben zu sprechen. Das wäre viel zu übergriffig. In so einer Gesellschaft ist Kirche dieses Salz. Kirche sind die, die nicht wegschauen. Kirche sind die, die sich nicht zu schade sind, dahin zu gehen, wo es unangenehm wird. Kirche sind die, denen es das Herz bricht, wenn Menschen Zerbruch erleben. Kirche sind die, denen es das Herz bricht, wenn Menschen leiden. Denen es das Herz bricht, wenn Menschen in selbstzerstörerischen Umständen leben. Kirche sind die, die ganz praktisch anpacken und helfen, damit sich Lebensumstände verändern. Kirche sind keine Klugscheißer. Kirche sind nicht die, die helfen, weil sie sich für was Besseres fühlen oder weil sie sich nach dem Helfen besser fühlen oder weil es Teil ihrer Agenda ist. Kirche sind die, bei denen es nicht awkward ist, wenn sie helfen wollen, obwohl du ihnen eigentlich vorher egal warst. Kirche ist ein Haufen von Menschen, die wissen, dass sie selbst immer wieder Hilfe und Korrektur brauchen. Kirche sind die, die wissen, dass uns eine Sache, mindestens diese eine Sache, verbindet. Diese Erlösungsbedürftigkeit. Da, wo Kirche gelebt wird, wird das bewahrende, das erhaltende, das schützende Wesen Gottes sichtbar. Und Jesus sagt, da, wo Kirche gelebt wird, da, wo sich das Salz von Kirche ausbreitet, da wird Kirche sein wie Licht. Da, wo sich das Salz von der Mosaikkirche ausbreitet, da wird es in Gießen sein wie ein Licht. Der Text sagt, da wird es sein wie eine Stadt auf dem Berg, die nicht zu übersehen ist. Wie ein Licht in der Nacht, das aufdeckt, das erkennen lässt, das Orientierung gibt. Aber auch vielleicht wie ein Feuer, das wärmt und vor der Kälte schützt. Wie geht's dir damit, wenn du all das hörst? Vielleicht denkst du jetzt, yo, genau so, weil es vielleicht auch deine Vision von Kirche ist. Aber vielleicht merkst du auch, wie sich gerade eher Zynismus und Sarkasmus wie Salz in dir ausbreitet. Weil eigentlich genau das Gegenteil der Grund ist, warum Kirche für dich so unrelevant geworden ist, so uninteressant. Warum du eigentlich mit Kirche nichts mehr anfangen kannst. Und ey, ich kann dich so gut verstehen. Ich kann dich sehr gut verstehen. Und komm damit zu meinem zweiten Punkt, der heißt, wenn Kirche unbrauchbar wird. In Vers 13 steht, wenn das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man es dann wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Was ist es eigentlich, was Kirche unbrauchbar macht? Was ist es, was Kirche für so viele Menschen so irrelevant und uninteressant macht? Was lässt Menschen sagen, ich glaube an Gott, ich finde auch die Lehre von Jesus gut, aber ich brauche dafür keine Kirche? Wisst ihr, das Verrückte ist, Salz an sich kann seine Salzkraft nicht verlieren. Salz kann nicht nicht Salz sein. Wenn es nicht salzig ist, dann ist es kein Salz. Genauso wie Licht nicht nicht Licht sein kann. Man müsste schon, wie es in dem Text steht, etwas über dieses Licht stellen. Aber was macht dann das Salz unbrauchbar? Ich werde jetzt nochmal nerdy jetzt, nur dass ihr Bescheid wisst. Salz wurde so gewonnen, dass mehr Wasser in flache Becken geleitet wurde. Und dort hat die Sonne das Wasser verdunsten lassen, bis nur noch Salz übrig war. Und weil man einfach damals nicht die Möglichkeiten hatte, wie heute, dieses Salz zu reinigen, war es einfach völlig normal, dass sich andere Mineralien, wie zum Beispiel Gips, zwischen dieses und um dieses Salz gelagert haben. Das Problem war nicht das Salz. Das Problem waren diese Mineralien, die das Salz unbrauchbar gemacht haben. Das, was sich unter das Salz gemischt hat. Und ich finde, das ist eine entscheidende Info, denn dieses Potenzial in uns, das uns zu Salz macht, das verändert sich nicht. Es sind andere Dinge, die Kirche unbrauchbar machen. Was sind die Dinge, die sich in unser Leben mischen? Was sind die Dinge, die die Kirche einnehmen, die uns als Kirche unbrauchbar machen? Was sind die Dinge, die dazu führen, dass wir trotz dieses Potenzials in uns keinen Unterschied machen? Ich will es an einem weiteren Beispiel aus der Bergpredigt verdeutlichen. Jesus spricht mit seinen Jüngern über das Thema Sorge und Sicherheit. Und er sagt zu seinen Jüngern, sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen über eure Zukunft, ob ihr genug seid, ob ihr genug sein werdet, ob ihr genug haben werdet, ob auch ja alles so bleibt. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Ey, und glaubt mir, ich bin so gut im Sorgen. Ich weiß, wie sich Panikattacken anfühlen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nachts wach liegt, wenn man schon seine zweite Garnitur durchgeschwitzt hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man in Gedankenkreisen steckt, wenn man immer wieder das Gleiche denkt, aber nie zu Ende, wenn mein Kopf irgendwie versucht, Kontrolle über dieses Problem zu erhalten, um diese Sorge zu stillen. Ich bin so gut im Sorgen. Und Jesus sagt hier, seiner Kirche in Spe, Jesus sagt uns, sorgt euch nicht. Und er sagt, wer von euch kann sich denn durch Sorge das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Ich glaube, Jesus leugnet hier nicht, dass es nun mal Sorgen gibt. Und ich glaube, er wusste auch, dass wenn der Mensch sich gar nicht sorgt, wenn es gar keine Ängste gäbe, dann wäre auch was falsch. Der Mensch musste lernen, Ängste zu entwickeln, um Gefahren frühzeitig erkennen zu können. Aber ich glaube, was Jesus hier meint, ist diese Sorge, die aus dem übermäßigen Streben nach Sicherheit erwächst. Die uns dazu treibt, alles zu kontrollieren und für jeden Fall irgendwie abgesichert zu sein. Und ich glaube, Jesus hat eine Sache verstanden, die auch Bruce Schneier erkannt hat. In seinem TED-Talk, die Illusion von Sicherheit, sagt er, immer wenn wir Sicherheit erhalten, dann haben wir sie gegen etwas eingetauscht. Wir tauschen etwas ein, sei es Geld oder Zeit, Komfort, Ressourcen, vielleicht sogar grundlegende Rechte. Die Frage bei der Betrachtung von Sicherheit ist nicht, ob es uns Sicherheit gibt, sondern ob es uns den Tausch wert ist. Wir tauschen immer etwas ein. Und die Frage ist nicht, ob es uns tatsächlich Sicherheit gibt, sondern ob es uns den Tausch wert ist. Und das Problem ist, dass diese Sicherheit, die wir suchen, die, nach der wir streben, eigentlich eine Illusion ist. Denn das, was wir suchen, ist hauptsächlich das Gefühl von Sicherheit. Aber das Ding ist, ich kann mich sicher fühlen, ohne sicher zu sein. Und ich kann sicher sein, ohne mich sicher zu fühlen. Und für dieses Gefühl tauschen wir uns unbrauchbar. Weil wir dafür nicht nur unsere Ressourcen, unsere Energie, unsere Kreativität und Geld tauschen, sondern auch unser Vertrauen. Unser Vertrauen auf Gott, über den Jesus in Kapitel 6 sagt, euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Inmitten einer Gesellschaft, in der Sicherheit einer der wichtigsten Werte überhaupt ist, in der es normal ist, sich zu sorgen, in der es normal ist, einen Großteil seiner Zeit zu investieren für Sicherheit. Und wir tauschen dafür das Vertrauen auf Gott, diese Abhängigkeit von Gott und das Erleben, dass er uns versorgt, dass er weiß, was wir brauchen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, muss man aber auch nochmal differenzieren. Ja, vielleicht. Aber ich würde es trotzdem einfach mal so ein bisschen provokant stehen lassen. Es sind die Dinge, die wir tauschen und die wir dafür bekommen, die Kirche unbrauchbar machen. Wenn wir dieses Potenzial in uns, diese Wirklichkeit des Himmelreich Gottes eintauschen. Wenn wir Gottes Perspektive, Gottes Willen für diese Welt eintauschen gegen unsere Vorstellung davon. Wenn Kirche Vertrauen auf Gott gegen das Streben nach Sicherheit eintauscht. Wenn Kirche Barmherzigkeit gegen Selbstgerechtigkeit eintauscht. Wenn Kirche Fürsorge gegen Selbstverwaltung eintauscht. Wenn Kirche echte Beziehung gegen Agenda eintauscht. Dann wird Kirche unbrauchbar. Weil dann stellen wir selbst diesen Kübel über das Licht. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder reflektieren. Und wisst ihr, wir als Mosaikkirche, wir machen das gerade. Wir stellen uns diesen Fragen. Der dritte Punkt und der letzte Punkt heißt, woher die Kirche ihre Salzkraft bekommt. Und wisst ihr, ich habe mir beim Vorbereiten Daniel und das ganze Predigteam kann das bestätigen. Ich habe mir unglaublich viele Gedanken gemacht und ich habe mir unglaublich viele Fragen gestellt. Ich habe mir aber vor allem eine falsche Frage gestellt. Denn ich habe mich gefragt, wie können wir jetzt dieses Salz sein? Und die Antwort auf diese Frage lautet gar nicht. Wir schaffen es nicht. Niemals. Wir können aus eigener Kraft dieses Salz nicht sein. Aus eigener Kraft können wir vielleicht Gutmenschen werden. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir uns diese Zusage nicht selber zusprechen können. Es ist nichts, was wir aus uns selbst sind oder über uns selbst behaupten könnten. Diese Salzkraft in uns ist Jesus selbst. Der Gott, der selbst den krassesten Tausch für uns eingegangen ist, der Mensch geworden ist und sein Leben eingetauscht hat, damit wir Zugang zu dieser Wirklichkeit Gottes haben. Damit wir teilhaben können an diesem Reich Gottes. Damit er selbst das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt. Damit er selbst das Salz in uns ist. Paulus, einer der ersten Kirchengründer, hat sinngemäß gesagt, Christus lebt in und durch mich. Das Leben, das ich hier auf der Erde führe, lebe ich im Vertrauen auf Jesus, der mich geliebt hat und sein Leben für mich eingetauscht hat. Ey, und glaubt mir, ich würde euch jetzt hier voll gerne die drei Schritte zu einem salzigen Leben präsentieren. Aber am Ende bleibt es ein Mysterium. Am Ende geht's um Vertrauen. ob du, ob ich, ob wir als Kirche Jesus vertrauen. Ob wir glauben, dass das Vertrauen auf Jesus genug ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel Sorge. Ist es uns genug zu wissen, dass er um unsere Bedürfnisse weiß? Reicht uns das Vertrauen darauf, um uns weniger um uns selbst zu drehen und weniger diesem Gefühl von Sicherheit hinterher zu jagen und weniger vor allem dafür zu investieren? Trauen wir uns zu hinterfragen, wo unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Kreativität hinfließt? Trauen wir uns darauf zu vertrauen, dass Jesus selbst diese Sicherheit für uns sein wird, wenn wir die Sorge dagegen eintauschen? Eine Sicherheit, die uns sicher nicht vor Leid oder Schicksalsschlägen bewahrt, aber die wiederum auch mehr ist als ein Gefühl und die über dieses Leben hier auf der Erde hinausgeht. Trauen wir uns, Jesus, dieses Salz in uns sein zu lassen, das einen Unterschied in uns und in uns als Kirche machen wird. Die unsere Kirche zu einer leuchtenden Stadt auf einem Berg werden lässt, die nicht zu übersehen ist. Die ein Vorgeschmack für unser Umfeld, für das Reich Gottes sein lässt. Ob sich das Vertrauen auszahlt, das wissen wir wahrscheinlich erst, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir bereit sind, dieses Vertrauen irgendwie aufzubringen. Amen.